ARD. WDR 5. Neugier genügt. Das Feature. Zu viert stehen wir am Fuße eines Hangs vor dem verschlossenen Eingang zum Heiner Stollen in Siegen.
Markus Jung, von Beruf Elektroniker für Infrastruktursysteme und Gründer der Forschungsarbeit Siegener Unterwelten.
Tobias Kollen, ich arbeite eigentlich hauptberuflich im Rettungsdienst und mache das hier mit Markus so nebenbei als Hobby.
Mein Name ist Dieter Pfau, ich bin Historiker in Siegen und habe mich vor 10 Jahren, als der Film Die Monuments Men, der Hollywood-Film, herausgekommen ist, habe ich mich mal intensiver mit dem Thema Kunstschätze im Heiner Stollen hier in Siegen beschäftigt.
Wir vier wollen 800 Meter tief in den Berg hinein. In den Raum, wo die Nazis ihre Kunstwerke versteckten. Kunst aus deutschen Museen, aber auch Kunst, die sie in anderen Ländern geraubt hatten und die amerikanische Sonderbeauftragte 1945 entdeckt hatten. George Clooney erzählt die Geschichte in seinem Film Monuments Man, ungewöhnliche Helden.
Lieber James, gestern haben wir 16.000 gestohlene Kunstwerke in einer Kupfermine in Deutschland gefunden. Es scheint, die Nazis haben besser auf die Bilder Acht gegeben als auf ihre Landsleute.
80 Jahre später begeben wir uns auf die Spuren der Monuments Man in den Stollen hinein. Markus Jung, ein großgewachsener, schlanker Mann mit langen Haaren und geflochtenem Kinnbart, hält eine Karte in den Händen und zeigt auf den Verlauf des Stollens.
Und einen Plan gibt es dazu eben auch, wo man das nochmal so ein bisschen ersehen kann, wo es eingezeichnet ist. Das ist der hier. Luftschutzstollen, alte Silberkaute. Und hier sieht man Bergungsraum für Kunstgüter. Dieser Plan, der muss allerdings aus dem 43 gewesen sein, 44, weil es gibt ältere Pläne davon. Und da steht hier noch ganz normal Aufenthaltsraum bzw. Schutzraum. Und es sind mehrere Betten eingezeichnet.
Dieser Bergungsraum für Kunstgüter ist unser Ziel. Walker Hancock war als amerikanischer Sonderbeauftragter mit dem Monuments Man unterwegs und schilderte am 4. April 1945 in einem Brief an seine Frau seine Eindrücke.
Die vergangenen Tage waren die unglaublichsten in meinem Leben. So habe ich neulich zusammen mit George Stout und dem Pfarrer von Aachen eine lange Fahrt unternommen, um einen Ort aufzusuchen, an dem die bedeutendsten Kunstschätze Deutschlands versteckt sind.
1945 schickten die Amerikaner Sonderbeauftragte durch Deutschland, um geheime Kunstverstecke der Nationalsozialisten zu finden. Unzählige Kunstobjekte hatten die Nazis in verschiedenen Stollen in Deutschland versteckt, zum Schutz vor Luftangriffen und zum Schutz vor dem vermeintlichen Raub durch die Siegerparteien. Es waren Werke, die sie vorher in den besetzten Ländern erbeutet hatten. Die Kunst war gedacht für Hitlers geplantes Führermuseum, für Hermann Görings Privatsammlung, für Museen in Deutschland oder einfach, um sie zu Geld zu machen. In den Verstecken lagerten aber auch Kunstwerke aus deutschen Museen, um sie vor Luftangriffen zu schützen. In Siegen zum Beispiel Werke aus dem Weyraf-Richards-Museum in Köln. Der Amerikaner George Stout war einer dieser Sonderbeauftragten für die Suche nach Kunst. Im Zivilleben war er Restaurator und Direktor eines Museums in Cambridge. Am 4. April 1945 schrieb Stout an seine Frau Margie:
Ich darf dir den Namen der Stadt nicht nennen. Sie liegt ein Stück weiter östlich des Rheins, weil noch nicht bekannt gegeben werden darf, was sich dort befindet.
Im Film Monuments Man fährt George Clooney durch eine völlig zerstörte Stadt.
Hey Private, wo geht's nach Siegen?
Wir sind schon mittendrin, Lieutenant.
Die Stadt war seit 3 Wochen heftig bombardiert worden. Und seit Wochen tobten Kämpfe in den Straßen. Daher kannst du dir vorstellen, oder auch nicht, wie es in der Stadt ausgesehen hat.
Heute ist von der Zerstörung nichts mehr zu sehen. Mehrfamilienhäuser und kleine Gewerbebetriebe säumen die befahrene Straße vor dem Stolleneingang. Dornige Pflanzen versperren den Weg zur metallenen Tür, die neben dem Schloss noch mit einer dicken Extrakette gesichert ist. Tobias Kollen schließt die Schlösser auf, öffnet die Tür und wir stehen im Eingang des Tunnels. Wir befinden uns sozusagen am Hintereingang. Die Monuments Man betraten 1945 den Stollen auf der anderen Seite des Berges. Dieser Zugang dort ist heute dauerhaft geschlossen. Markus Jung versorgt uns mit der notwendigen Ausrüstung für unseren Ausflug in die Tiefe des Berges.
So, Taschenlampe brauchten Sie auch noch eine, ne?
Ja, genau.
Da haben wir Helme. Die können Sie hier hinten verstellen, ja, wenn Sie den aufsetzen und dann hinten dann ein bisschen zudrehen, sodass es dann halt passt.
Mit Helm und Taschenlampe ausgerüstet und auf Jungs Empfehlung mit wasserfesten Wanderschuhen an den Füßen geht es hinein in den Berg. Über uns Felsen und das Schloss Siegen. Noch scheint das Tageslicht durch die kleinen, vergitterten Fenster in den Stollen. Doch der Blick geradeaus geht ins Stockfinstere. Vor uns liegt komplette Dunkelheit. Schon nach wenigen Metern herrscht Stille. Keine Geräusche dringen mehr von der hellen Außenwelt in den finsteren Gang. Der Schein unserer leistungsstarken Taschenlampen wandert über den unebenen Boden, an den feuchten Wänden entlang, stoppt an einer Fledermaus, die kopfüber von der Decke hängt und schläft.
Das Gute ist ja, dass die Schutzzeit rum ist. Dann versuchen wir die Tiere natürlich trotzdem nicht zu stören.
Ja, genau. Nicht.
Alle sind leise, konzentrieren sich auf den Weg, auf die Decke, um sich nicht den Kopf zu stoßen. Vor 80 Jahren war die Situation eine ganz andere, denn die Mine diente auch als Schutzbunker für die Siegener Bevölkerung. Der amerikanische Sonderbeauftragte Walker Hancock.
Wir betraten den schmalen Durchgang und gingen in die dunkle, stickige Mine. Die Menschen, die sich daran aufhielten, waren so eng gedrängt, dass ich mich fragte, wie man länger als einen Tag unter solchen Bedingungen überleben konnte. Keiner von ihnen war seit 2 Wochen ins Freie gekommen.
Spuren von den Menschen, die hier angstvolle Stunden, wenn nicht Tage, verbracht haben, sind immer noch sichtbar. Für Tobias Collin nicht ungewöhnlich.
Ich war jetzt schon ganz schön oft hier drin und jedes Mal wurde irgendwas noch gefunden. Also so Kleinigkeiten wie Münzen oder Abzeichen. Man findet auch noch Teile von Gasmasken. Also allerlei Schrott, den keiner mehr nach dem Krieg haben wollte.
Ja. Reste von den runden Sichtscheiben der Masken liegen auf dem Boden. Weiter geht es in den Berg hinein. Markus Jung zeigt nach unten.
Hier stehen wir jetzt in einem Bereich, wo einige Hinterlassenschaften noch stehen. Das sind unter anderem ganz viele verrostete Töpfe, Schüsseln. Dann haben wir viele Schuhe, die daneben stehen. Einmachgläser, wo man wirklich sieht, ja, die sind schon wirklich entsprechend alt. Die liegen hier rum. Also schon so Alltagsgegenstände, wo man schon mit dem bloßen Auge erkennen kann, doch die sind wirklich damals noch von schutzsuchenden Menschen hier liegen geblieben.
Meistens war der Durchgang nicht mehr als 45 Zentimeter breit. Der Rest wurde von zusammengedrängten Menschen eingenommen. Sie standen und saßen auf Ästen und auf Steinen. Sie lagen auf Pritschen oder liegen. Ein beißender Geruch lag in der feuchten Luft. Kleinkinder schrien erbärmlich.
Wir drangen immer tiefer in den Berg vor. Und als sich unsere Augen an die Dunkelheit und unsere Ohren an das Flüstern gewöhnt hatten, wurde uns allmählich die Dramatik der Situation bewusst. Unsere Nasen konnten sich allerdings nicht an den Gestank gewöhnen. Wir waren die ersten Amerikaner, die diese Menschen zu Gesicht bekamen. Sie riefen, Amerikaner, Amerikaner, sie kommen! Mütter zogen ihre Kinder aus Angst an sich.
Unser Weg führt weiter in den Berg hinein. Mal ist der Weg breit und wir gehen nebeneinander, mal ist er eng und wir können nur hintereinander gehen. Wir balancieren im Lichtkegel der Taschenlampe auf Metallleisten über Pfützen oder gehen wie Tobias Collin einfach durch sie durch, an gemauerten Nischen vorbei, die einst Räume für den Bunkerwart waren. Endlich öffnet sich der Gang in eine große, leere, schwarze Halle. Hobbyforscher Markus Jung testet das Echo.
Hallo. Also schalt schön zurück.
Jetzt sind wir in den Bereich gekommen, wo die Kunstschätze lagerten. Das ist ein circa 50 Meter langer, großer Raum, in der Mitte 3 Meter hoch und unten 5 Meter breit. Und das sieht man teilweise auf diesen alten Bildern, dass hier auch so Holzkisten bzw. Holzregale aufgebaut waren, dass die Bilder hochkant nebeneinander lagen, aber dass auch wirklich ein Regalsystem da war, wo dann, auf einem Bild sieht man sehr schön, wo dann auch eine Marienfigur darauf gestellt ist. Und deswegen ist ja auch übermittelt, dass die Kunstschätze, dass man die zeitnah hier irgendwie wieder rausgebracht hat, weil die Heizungsanlage war beschädigt und die Kunstschätze begannen auch schon irgendwo Schäden davon zu tragen.
Also man hat im Grunde genommen die endgültige Einlagerung der Kunstschätze erst im November 1944 freigegeben. Hier sind also nochmal Sachverständige, technische Sachverständige drin gewesen, ein paar Wochen vorher, die gesagt haben, nee, das ist einfach zu feucht oder zu kalt. Und dann hat man mit Hilfe dieses Heizungssystems von dieser Industriefirma, ja, das halt in den Griff bekommen. Und dann kam grünes Licht, das ist so im November 44 gewesen, dass man die Schätze dann hier, die waren dann in anderen Bunkern untergebracht, dann hier hineingebracht hat.
Das Internetprojekt Regioreport Siegerland sammelt Geschichten über Siegen. Die Autorin Rebecca Höfer hat dort die Schilderung einer gewissen Abby Smith aufgeschrieben. Sie soll 1945 als Reporterin angeblich dabei gewesen sein, als Monuments Men die Kunstschätze entdeckten. Ob die Reporterin tatsächlich existiert, ist nicht klar. Ihre Geschichte könnte sich aber so abgespielt haben.
Als die kleine Truppe endlich die beiden verschlossenen, bombensicheren Räume erreichte, stockte ihnen der Atem. Erstklassige Gemälde aus rheinischen Museen. Hunderte Plastiken, stapelweise Kisten mit Kunstgegenständen beachtlichen Wertes, wie beispielsweise das Manuskript zu Beethovens 6. Sinfonie. Besonders der Aachener Domvikar geriet in Ekstase, lagerte hinter der Tür rechts doch nicht zu übersehen der Schrein Karls des Großen, sowie 6 Kisten mit Gold- und Silberschreinen der Reliquien des Domschatzes. Das Besondere? Die Siegel waren vollständig unverletzt. Doch so schnell die erste Welle der Freude die Anwesenden überrumpelte, genauso schnell setzte Ernüchterung ein. Die schlechten Lagerungsbedingungen hatten dazu geführt, dass einige der Bilder mit Schimmel überzogen waren.
In dem Siegener Stollen ist auch ein Bild, das heute Millionen Euro wert ist und sich im Weihrauch-Richards-Museum befindet. Ein großformatiges Porträt, das Auguste Renoir von dem Ehepaar Sisley gemalt hat. Im Foyer des Kölner Museums warte ich auf Britta Olini von Husen. Sie kennt die wechselvolle Geschichte des Doppelporträts gut.
Ein Werk von Auguste Renoir, das Ehepaar Sisley, das ist 1942 in die Deutsche Bank gegangen. Es ist dann 1942 im Verlaufe des Jahres nach Pommersfelden gekommen und dann im September 1944 nach Siegen.
Die Kunsthistorikerin arbeitet im Museumsreferat der Stadt Köln und ist zuständig für Provenienzforschung und die Restitutionen innerhalb der Kölner Sammlungen. Zusammen mit ihrem Kollegen Markus Leifeld gehen wir in einen hellen Raum im Weihrauch-Richards-Museum mit Blick aus dem Fenster zum Kölner Dom. Vor uns auf dem Tisch liegt die Kopie einer vergilbten Karteikarte, die den Weg nachzeichnet, den das Bild genommen hat. In blauer Tinte steht da in Schreibschrift:
18. September 1944. Siegen. Ende Mai 1945. Durch die alliierte Besatzung nach Marburg.
Das Werk kam Ende Mai 1945, Anfang Juni 1945 von Siegen nach Marburg in den Collecting Point der Amerikaner. Dort wurden ja sogenannte Property Cards angelegt. Für jedes Objekt gab es eine Property Card mit den Grundangaben, Maße, Entstehungsjahr und mit den Angaben, wann kamen die einzelnen Werke in den Collecting Point und wann verließen die Werke den Collecting Point. Und natürlich mit dem Ziel, genau zu erfassen, welche Werke liegen überhaupt vor und welche Werke müssen untersucht werden hinsichtlich der Frage, befinden sich diese Werke überhaupt rechtmäßig in den deutschen Museen,
erklärt Markus Leifeld. Das Gemälde des Ehepaars Sisley war nicht geraubt oder unrechtmäßig erworben worden und musste an niemanden zurückgegeben werden. Seine Karteikarte im Weihrauch-Richards-Museum belegt, dass das Museum das Bild 1912 gekauft hat. Doch auch im Weihrauch-Richards-Museum hingen Werke, die es nach dem Krieg an die rechtmäßigen Besitzer zurückgeben musste.
Ja, es sind insgesamt, wenn ich das richtig im Kopf habe, 27 Gemälde und einige Skulpturen, die aus dem Weihrauch-Richards-Museum nach Frankreich zurückgegangen sind und so in etwa 20 Gemälde, die an die Niederlande zurückgegeben worden sind.
Die Restitution von NS-Raub- und Beutekunst ist in Deutschland bis heute noch nicht abgeschlossen. Allein nach 1998 sind 26 Werke aus den städtischen Kultureinrichtungen Kölns restituiert, sprich an die rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben worden. Ein letztes noch 2016, die kleine Zeichnung »Blick über die Dächer von Schandau« von Adolf Menzel.
Wir haben das 1939 bei der Galerie Gerstenberger in Chemnitz erworben. Und es hat sich über die Unterlagen, die sich in dem sogenannten Kunstfund Gurlitt fanden, herausgestellt, dass das ursprünglich in die Familie Wolfsohn in Hamburg gehörte und dass die Tochter von Albert Martin Wolfsohn dieses Werk bzw. ihre Schwiegertochter kurz vor ihrer Flucht nach Amerika veräußert haben. An Hildebrand Gurlitt, der wiederum hat das Blatt und nicht unmittelbar verkauft, hat es an seinen befreundeten Kollegen Gerstenberger in Chemnitz gegeben und dort hat das Wallraf-Richartz-Museum dieses Werk erworben.
In diesem Fall ließ sich durch die Unterlagen belegen, dass die Familie das Bild unter Druck verkauft hatte und es deshalb an sie zurückzugeben ist. 2200 Werke hat das Wallraf-Richartz-Museum allein in den letzten 27 Jahren untersucht, auf ihre Herkunft, ihre Provenienz, verbunden mit der Frage, ob sie rechtmäßig in den Besitz des Hauses gelangt sind. 8 Werke wurden seitdem zurückgegeben. Aktuell gibt es keine Ansprüche gegenüber dem Wallraf-Richartz-Museum, wohl aber noch Lücken in Zeitabläufen auf den Karteikarten mancher Werke.
Es gibt Werke, bei denen wir nicht den letzten Beleg dafür haben, dass ein Werk endgültig als unbedenklich zu kategorisieren ist. Aber das ist nicht verbunden mit einem konkreten Verdachtsmoment, dass es sich um NS-verfolgungsbedingt entzogene Objekte handelt.
Zurück in den Stollen von Siegen ins Jahr 1945. Die Kunstschätze dort, auch das Gemälde von Renoir vom Ehepaar Sisley, warten noch auf ihren Abtransport aus dem dunklen, feuchten Raum. Bis es soweit ist, machen die US-amerikanischen Soldaten aus dem Stollen kurzerhand ein Museum. Das Golden Arrow Kunstmuseum, das Kunstmuseum Goldener Pfeil. Noch einmal eine Beschreibung von der mysteriösen Abby Smith.
Mein Blick fällt auf eine Schrifttafel, die am Eingang zum Raum angebracht ist. Deutlich lesbar steht hier: Golden Arrow Kunstmuseum, Siegener Kupferbergwerk. Europas Kunstschätze. Restaurierte Gemälde alter Meister. Rembrandt, Rubens, Van Dyck, Delacroix, Van Gogh, Holbein. Entdeckt und bewacht durch die 8th Infantry Division.
Das waren die Sieger, ja, und viele hatten Schlimmes oder mehr oder weniger Schlimmes hinter sich. Und ja, hier war die Gelegenheit, dass man auch mal ein bisschen Abwechslung haben kann. Ist ja so mit so einem leichten Augenzwinkern, ja, dieses Golden Era Art Museum, wo man die Gebeine des Karls des Großen und so weiter sehen kann. Ja. Also das ist, ja, ein bisschen lustig auch, würde ich sagen.
Erzählt Historiker Dieter Pfau.
Nach meiner Einschätzung ist das nicht mit diesen amerikanischen Kunstschutzoffizieren abgesprochen gewesen, dass sie dieses Museum da gemacht haben, sondern das haben die so nach eigenem Dünken gemacht, um ihren Soldaten was zu bieten.
Fotos belegen, dass die amerikanischen Soldaten durchaus ihren Spaß mit den Kunstwerken hatten. Ein amerikanischer Soldat trägt die Kaiserkrone auf dem Kopf und hält den Reichsapfel und ein Zepter in den Händen. Es war zum Glück nur eine Nachbildung aus Aachen, aber auch die ist wertvoll.
Als diese Monuments Men, also Hancock und Stout, als sie dann Mitte Mai wieder hierher gekommen sind, haben die festgestellt, dass die Kunstschätze unter den klimatischen Bedingungen, die dann hier entstanden sind, eben auch durch diese Museumsnutzung, dass die hier nicht mehr sicher aufbewahrt waren.
Also mussten sie schleunigst an andere Orte gebracht und gelagert werden. Auch wieder dabei das großformatige Gemälde von Renoir. Am 24.05.1945 begannen die Soldaten, die Werke abzutransportieren. In der Schilderung von Abby Smith hört sich das so an.
Trotz der drückenden Umgebung, der rohbehauenen Wände, der Kälte, liegt eine seltsam andächtige, ja geradezu ehrfürchtige Stimmung in der Luft. Zu Recht. Beherbergt dieser Raum, in dem ich stehe, doch derzeit unfassbare Kunstschätze im Wert von rund 3 Milliarden Goldmark. Um mich herum sind rund 1 Dutzend Männer, Freiwillige sowie Gefängnisinsassen, mit der Verpackung der Kunstschätze beschäftigt.
Wir verlassen die große Halle und gehen im Kegel der Taschenlampen weiter durch den Stollen. Es ist immer noch stockfinster, die Luft ist gut, allerdings etwas feucht. Wir haben den Berg jetzt einmal durchquert und blicken von innen auf den Eingang, den die Monuments Men damals genommen haben, und blicken nach draußen auf die Straße. Historiker Dieter Pfau kennt Originalaufnahmen von diesem Ort.
Ja, hier sind wir jetzt von innen an dem Stolleneingang an der Straße Heiner Hütte. Und zwar an dem Eingang, wo auf einer Fotografie und auf einem Filmausschnitt dieses Museumsplakat der US-Streitkräfte zu sehen ist. Dieses Golden Era Art Museum. Ja. Das hat also hier vorne an der Ecke, hier 1,5 Meter von mir, hat das gestanden. Und da sind diese Fotografien entstanden und eben ein kurzer Filmausschnitt, der zeigt, wie am 26. Mai hier Gegenstände auf LKWs verladen werden und dann unter anderem nach Bonn ins Beethovenhausmuseum transportiert werden. Das ist also dieser historische Ort.
Vorsichtig geht es die Stufen wieder runter, die voller Schutt liegen. Markus Jung, Dieter Pfau und Tobias Collin diskutieren, ob man sich an dem rostigen Geländer festhalten und so eine Blutvergiftung riskieren sollte oder nicht. Mit dem Ergebnis besser bleiben lassen. Zurück geht es wieder quer durch den Berg, durch Pfützen, an tropfenden Felswänden und an der kleinen Fledermaus vorbei zum Ausgang. Licht fällt durch das vergitterte Fenster hinein. Einmal quer durch den Berg sind wir gegangen, mehrere hundert Meter hin und mehrere hundert Meter zurück, im Strahl der Taschenlampen, mit Helm auf dem Kopf, den wir endlich absetzen können.
Ja, genau, den lassen wir wieder hier.
Tobias Collin öffnet die Tür und wir treten nach draußen an die befahrene Straße mit den Mehrfamilienhäusern und kleinen Gewerbegebieten. Gewissenhaft schließt Tobias Collin die metallene Tür ab und die Geschichte verschwindet wieder hinter der Dornenhecke.
WDR 5